Ja, herzlich willkommen zum Rohlib Radio. Wir haben heute das Team vom Solar Decathlon Level Up von unserer Hochschule hier zu Gast. Ich habe drei Gäste, die sich jetzt einmal der Reihe nach vorstellen dürfen. Nadine, fangen wir mit dir an.
Ja, hallo, ich bin Nadine. Ich studiere im zweiten Semester Innenarchitektur, habe davor meinen Bachelor auch in Rosenheim Innenarchitektur gemacht und bin jetzt in der Teamleitung Architektur im Solar Decathlon dabei.
Hallo, ich bin die Babsi. Ich studiere genau wie die Nadine im Masterstudiengang Innenarchitektur, habe genauso meinen Bachelor hier schon gemacht an der TH und ich bin jetzt beim Solar Decathlon und beziehungsweise bei uns im Team bin ich die Teamleitung für Kommunikation.
Genau, dann bin ich der Letzte im Bunde. Mein Name ist Sebastian, ich studiere AFE Master, habe davor einen EGT-Bachelor hier an der Hochschule gemacht und bin jetzt im Rahmen vom Solar Decathlon eben für die ganze Energie- und Gebäudetechnik-Themen und die Bauphysik zuständig.
Okay, wunderbar. Genau, dann fangen wir doch gleich mit dem Solar Decathlon an sich an. Der Solar Decathlon ist ein Bauwettbewerb. Könnt ihr uns da mal ganz kurz beschreiben, was der Solar Decathlon ist und was da passiert?
Ja, im Grunde ist ja nicht nur ein Bauwettbewerb, sondern ein internationaler Hochschulwettbewerb und es ist eigentlich, wenn man es mal komplett auf Deutsch übersetzt, ein solarer Zehnkampf. Da geht es halt wirklich um einen architektonischen und energietechnischen Wettbewerb und es ist halt wirklich so, dass eigentlich ausgewählte Universitäten, die sich halt da quasi bewerben oder Bewerbungsphase durchlaufen, dass die dann eigentlich miteinander in Konkurrenz treten und dann eben ja den Wettbewerb eigentlich angehen. Und man hat dann eigentlich, wenn man quasi dafür ausgewählt wurde, dann 2 Jahre Zeit für Planung und Umsetzung. Und der Wettbewerb, der endet dann eigentlich immer mit einer 2-wöchigen öffentlichen Endausscheidung von allen Teams dann am jeweiligen Wettbewerbsgelände. Und man wird dann eigentlich in 10 Disziplinen bewertet. Und was jetzt vielleicht auch noch so bei uns specialmäßig ist, also es gibt ja diesen Solar Decathlon Europa, da sind jetzt ja wir dabei und es ist eben so, dass wir jetzt zum ersten Mal in Deutschland den Austragungsort haben und da hat sich jetzt das Konzept jetzt auch schon dahingehend entwickelt, weil früher haben wir oder in den vorherigen Wettbewerbsphasen haben wir eigentlich immer ein energieautarkes Wohngebäude quasi gebaut und jetzt haben wir eigentlich zum ersten Mal, dass man sagt, okay, das nimmt das Ganze den ganzen urbanen Kontext halt nur mit ein und mit dem sind wir jetzt halt quasi jetzt konfrontiert. Also hat sich das jetzt auch schon inhaltlich weiterentwickelt im Laufe der Zeit.
Okay, der Solar Decathlon wird jetzt in Wuppertal ausgetragen,
genau.
Richtig?
Genau, ja.
Okay. Wunderbar. Ja, und wie kommt man jetzt dazu, dass man sich dazu entschließt, ein Team zu gründen und an so einem Wettbewerb teilzunehmen?
Ja, im Grunde war es doch nur mit der Euphorie von 2010 verbunden. Da sind wir ja Vize-Weltmeister in Madrid geworden und glücklicherweise sind ja eigentlich nur viele Professoren von der alten Mannschaft eigentlich nur an der TH und haben eigentlich die Chance wahrscheinlich jetzt ergriffen, dass wir jetzt eben in Deutschland den Austragungsort haben und haben wir dann beschlossen, dass wir das jetzt wieder in Angriff nehmen, dass wir uns bewerben. Und es hat ja vieles Gutes gehabt, zum Beispiel, dass sie die F&E-Abteilung daraus entwickelt hat an der TH. Also darum haben wir jetzt vielleicht einfach die 10 Jahre einfach mal nur mit genutzt und jetzt einfach nur mit einem neuen Aufschwung für Deutschland oder für den Austragungsort in Deutschland genutzt.
Okay, und dann, ihr habt schon mal teilgenommen.
Genau.
Und wolltet das jetzt quasi nochmal verteidigen, euren Vizetitel.
Ja, oder, wir versuchen
oder
es.
Toppen.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Unser Ziel.
Genau, und natürlich macht ihr drei das nicht alleine, sondern ihr seid ja ein deutlich größeres Team. Da könnt ihr uns mit Sicherheit ja auch was drüber erzählen. Wie viele seid ihr denn?
Einige.
Einige?
Hätte jetzt gesagt, also es ist natürlich, haben wir jetzt so ein Kernteam, was vielleicht aus 10 Leuten oder mehr besteht, ein bisschen mehr vielleicht sogar, aber nebenher arbeiten heute noch sehr viele Studenten im Rahmen von Vorlesungen und anderen Lehrveranstaltungen, Projektarbeiten mit und sind eben dadurch sind insgesamt wahrscheinlich schon ein Team von 150 oder mehr Leuten.
Ja.
Hätte ich jetzt mal grob überschlagen, weil eben es ja auch interdisziplinär ist, also viele unterschiedliche Fakultäten oder Studiengänge da mitwirken, weil es ja unterschiedliche Aufgabenbereiche gibt, was das mit sich bringt. Daher ist es ein relativ bunter und großer Haufen.
Okay, ja gut. Bei den Disziplinen, die der Solar Decathlon mit sich bringt, ist es auch ziemlich notwendig, interdisziplinär aufgestellt zu sein. Also ich habe mir als 10 Disziplinen hier einmal notiert Architektur, Gebäudetechnik und Bauphysik, Energieperformance, Realisierbarkeit und sozioökonomischer Kontext, Kommunikation und Bildung, Nachhaltigkeit, Komfort, Funktionen, urbane Mobilität und Innovation. Das ist ja schon ein relativ stabiles Gesamtpaket. Wie läuft das ab? Also wonach wird das bewertet? Könnt ihr uns da was zu erzählen zu diesen 10 Disziplinen?
Ja, also die 10 Disziplinen, das hast du ja bereits aufgezählt, sind teilweise auch sehr unterschiedlich und grundlegend wird es einerseits eben durch ein Punktesystem vor Ort bewertet. Da gibt es ja die verschiedenen Wettbewerbe und teilweise werden die Wettbewerbe eben durch Monitoring bewertet, wer einfach das beste Haus gebaut hat und oder für den Wettbewerb das beste Haus. Und andererseits gibt es auch einfach welche, die durch eine Jury bewertet werden und das dann auch ein bisschen Ermessenssache ist, wer da wie gut abschneidet.
Aber die hauptsächliche Bewertung, die findet halt wirklich in diesen 2 Wochen vor Ort in Wuppertal statt.
Okay, ja genau, vielleicht reden wir mal darüber, wie das insgesamt abläuft bei dem Wettbewerb. Also ihr habt euch jetzt beworben, wie ging das dann weiter?
Der Wettbewerb ist eigentlich so aufgeteilt, dass es verschiedene Abgabephasen gibt, die heißen Deliverables und darauf arbeiten wir halt dann immer eigentlich gefühlt hin. Also es gibt immer, es sind immer ungefähr alle Vierteljahre. Und da gibt es ja dann natürlich auch verschiedene Anforderungen, die wir dann erfüllen müssen. Und dann kriegen wir natürlich dann auch immer Feedback und arbeiten das natürlich dann für die nächste Abgabe ein. Und letzten Endes ist es aber dann eigentlich so, dass wir halt dann begleitend halt auch mit der Umsetzung, mit unserem Prototypenbau eben beginnen müssen, dass wir halt dann mit einem Gebäude eigentlich vor Ort in Wuppertal dann eben den Wettbewerb antreten können.
Genau, also das Ziel ist tatsächlich die Abgabe eines physischen Gebäudes, was dann irgendwo aufgestellt wird. Ja, das ist ja auf jeden Fall keine kleine Aufgabe. Und wie seid ihr jetzt das angegangen, nachdem ihr euch beworben habt? Also hattet ihr eine Teamfindungsphase? Wie ist das abgelaufen? Ich meine, die Leute werden ja nicht hier geschrien haben, einfach so.
Ja, im Grunde, also wir, zum Beispiel Nadine und ich, haben beide eigentlich mit einer Lehrveranstaltung begonnen bei uns im Studium von der Innenarchitektur. Und da war es dann eigentlich so, dass wir dann mit der Abschlusspräsentation hat es dann eigentlich, oder wurde die Frage laut, wer denn eigentlich Lust hätte, an dem Wettbewerb weiterzuarbeiten. Also da waren wir jetzt noch nicht so vertieft drin oder noch nicht ganz so vertraut mit den ganzen Regeln und allesamt, aber dann hat sie dann schon geheißen, wer hätte Lust jetzt da prinzipiell weiterzumachen. Und dann hat sie eigentlich ein kleines Kernteam jetzt gefunden und hat dann die Semesterferien, also von Winter- auf Sommersemester 2020 dann begonnen, also für die erste Abgabe quasi, die Bereiche abzudecken. Das war eigentlich ein Fulltime-Job, also dort wurden eigentlich wirklich die ganzen Semesterferien dafür investiert. Und dann hat sie natürlich dann das Sommersemester nach hinten verschoben mit der Corona-Pandemie. Und darum haben wir dann halt die Chance genutzt, dass wir halt dann da mit ein bisschen Werbung halt an die Hochschule getreten sind, dass wir jetzt halt wirklich interdisziplinär werden müssen und dass wir halt einfach das jetzt in Form von verschiedenen Lehrveranstaltungen angehen müssen. Und somit hat es dann eigentlich erst im Sommersemester 2020 begonnen, dass wir interdisziplinär geworden sind. Und eigentlich seitdem haben wir eigentlich auch unsere Teamleiterstellen eigentlich auch so weitestgehend besetzt. Es kommen jetzt immer nur weitestgehend welche dazu, aber unser Kernteam hat sich dann wirklich tatsächlich dann 2020, da Anfang des Sommersemesters, gebildet.
Und seitdem plant ihr dann auch wirklich konkret?
Genau. Mhm.
Ja, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo steht ihr denn aktuell mit eurem Projekt? Also wo seid ihr da gerade?
Ja, also vielleicht muss man vorab nochmal ein bisschen vom Wettbewerbsauslober wurde ja die Aufgabe gestellt. Quasi man konnte zwischen 3 Aufgaben wählen. Das eine war eben Gebäudelücke schließen, ein Gebäude sanieren oder eben die Aufstockung. Und wir haben uns für eine Gebäudeaufstockung entschieden und eben eine Bestandssanierung zusätzlich dazu. Und da wurde eben dann auch vom Auslober ein Gebäude zur Verfügung gestellt oder wir dürften uns auch selber eins aussuchen. Und wir haben uns eben dann dazu entschieden, selber ein Gebäude zu suchen und sind dann in Nürnberg fündig geworden und haben da einen Gebäuderiegel aus den 30er Jahren, den wir jetzt eben, wir haben jetzt eben ein Sanierungskonzept und dann eben diese Aufstockung und stocken da in Holzmodularweise auf, zweigeschossig plus dann eben ein Dach, das dann auch mit PV-Anlagen belegt wird, sodass man dann
möglichst plus Energie Standard erreichen.
Genau, und wir sind jetzt eben momentan an dem Punkt, dass wir diese Aufstockung so gut wie fertig geplant haben. Wir haben eben dieses Modul Baurasten und gehen jetzt dann in die Werkplanung. Das wäre jetzt so der Stand in der Architektur. Natürlich läuft diese HDU, die House Demonstration Unit, das ist quasi diese Wettbewerbsunit, die für Wuppertal in 1:1 gebaut wird, noch parallel dazu. Das Ziel ist es, dass wir eben diese HDU aus dieser Aufstockung ausschneiden können, dass wir eben so viel wie möglich auch in Wuppertal zeigen können, was wir in dieser Aufstockung auch vorhaben.
Genau, und für diejenigen, die eben mit Bauen nicht so viel zu tun haben, also eine Aufstockung bedeutet, es kommt ein Geschoss oder bei euch dann eben zwei Geschosse nochmal zusätzlich auf ein bestehendes Gebäude oben drauf. Und du hast gerade schon von Plus-Energie-Zertifizierung gesprochen. Was ist das?
Ja, dass das Haus, das Gebäude an sich halt mehr Energie produziert übers Jahr gesehen, wie es konsumiert, dass man eigentlich eher einspeist wie bezieht.
Okay, also das.
Also das muss jetzt nicht komplett autark laufen, also dass man schon mit Netzbezug arbeiten kann, aber halt in der Summe sollte es eben mehr Energie produzieren.
Genau, denn ihr habt jetzt eure Planung also quasi soweit fertig und weiter geht's dann eben mit der Werksplanung, hast du ja gerade schon gesagt, Nadine. Und wie läuft das dann weiter? Also was ist quasi eure Roadmap? Was sind eure nächsten Ziele?
Genau, das nächste Ziel ist, wir müssen noch ein Modell der Aufstockung bauen. Und genau, wir sind da jetzt gerade eben noch in den Endzügen vom Entwurf und immer in Abstimmung auch mit der Gebäudetechnik eben, dass wir dann auch genügend PV-Flächen am Gebäude haben und müssen uns da mal abstimmen. Und genau, dann wird eben das Modell jetzt gebaut. Und am 7.7. haben wir dann das vierte Deliverable. Und bis dahin wird dann auch der Entwurf der HDU stehen. Mhm.
Genau. Habt ihr da jetzt irgendwelche Vorgaben, was die Größe angeht? Also unabhängig jetzt von dem Grundriss, den ihr gegeben bekommen habt, dürft ihr da frei entscheiden? Gibt es mehr Punkte, wenn es ein größeres Gebäude wird? Wonach habt ihr da eure Anforderungen oder eure Designs? Woran habt ihr die angelehnt?
Genau, also da gibt es auch Vorgaben vom Veranstalter. Es gibt diesen Solar Envelope. Das ist eine abgeschnittene Pyramide mit einer Grundfläche von 18 auf 18 Metern, wo eben die HDU drin stehen darf und man darf da auch nicht rauskommen. Der Hintergrund hinter dieser Pyramide ist eben auch dieses, dass sich diese HDUs auf dem Solar Campus nicht gegenseitig verschatten. Und deswegen gibt es da sehr strenge Vorgaben, an die man sich halten muss. Und auch was die Wohnfläche angeht, man darf eben 75 Quadratmeter nicht überschreiten.
Okay, genau. Und weil ich es eben verpasst habe, HDU steht für?
Das ist die House Demonstration Unit.
Okay, also das ist quasi eine Standardeinheit, die bei dem Wettbewerb gewählt wird.
Das ist unser 1:1 Prototyp, den wir dann quasi bauen, den Ausschnitt aus der Aufstockung.
Genau. Und euer architektonischer Ansatz?
Genau, wie vorher schon mal erwähnt, wir haben eben die Holzmodulbauweise gewählt. Einfach auch mit dem Grund, dass es einen hohen Vorfertigungsgrad hat. Und wir können die Module in Rosenheim schon, was den Innenausbau angeht, schon möglichst einen sehr hohen Vorfertigungsgrad eben und dann eben mit dem LKW nach Wuppertal fahren und da dann hoffentlich möglichst schnell zusammenbauen. Das war eben so der Hintergedanke hinter dieser Bauweise.
Okay, also das bedeutet, ihr könnt ganze Wände schon rüberfahren und müsst euch jetzt nicht zum Beispiel an sowas wie Trocknungszeiten bei gemauerten Gebäuden oder so halten.
Genau,
oder
also gegossenen. Diese Holzmodule muss man sich ja so vorstellen wie Schuhschachteln quasi, die dann aneinander gereiht werden. Und für unseren Prototypen haben wir dann eben drei dieser Module, die dann aneinander geschlossen werden, wo dann dieser Wohnraum entsteht.
Und ist das eine relativ neue Bauweise oder Holzmodulbauweise? Ist das was ganz Neues oder ist das schon erprobt?
Also ich würde sagen, ist ganz erprobt ist noch nicht. Es ist immer mehr im Kommen, weil man halt eben flexibler ist, einen hohen Vorfertigungsgrad hat und dadurch vielleicht auch günstiger bauen kann. Aber es ist jetzt noch nicht, glaube ich, vollständig erprobt. Es gibt meines Wissens nach schon Baugebäude, aber es ist jetzt nicht so, als war das jetzt das Einfachste und spontan. Also dass man spontan jetzt eine Modulbauweise hinstellt, ist jetzt noch nicht unbedingt üblich.
Okay, aber im Holzbau wird das schon häufiger gemacht?
Es gibt schon Bücher dazu.
Es gibt schon Bücher dazu, okay.
Ich meine, wir folgen dem Trend.
Ja, also es ist, würde ich sagen, schon auch ein Trend, wo es hingeht, aber was jetzt noch nicht komplett ausgereift ist, aber ich bin jetzt natürlich auch nicht der Experte für Holzmodulbauweise. Da haben wir noch einen, der macht die Konstruktion, der Julian, aber der ist heute ja leider nicht dabei.
Aber tatsächlich, was ist denn insgesamt so der Vorteil an so Modulen, außer dass man sie jetzt eben vorfertigen kann? Löst man damit noch irgendwelche anderen Probleme?
Also man kann im Innenausbau halt schon auch ziemlich viel machen. Und wir haben dann eben auch so dieses Konzept ein bisschen, dass wir einen Bad-Küchen-Block da einsetzen werden. Also wir sind da, was den Innenausbau dann auch schon angeht, schon ziemlich effizient unterwegs. Und eben auch der Transport der Module. Mhm.
Und ihr habt jetzt einfach gesagt, es gibt eine Bauzeitenverkürzung auf jeden Fall und dass man eben günstiger und also wirtschaftlicher bauen kann, eigentlich dadurch, dass man halt, wenn man das in einer höheren Auflage so Module baut, wird es halt einfach schon mal viel billiger und man muss halt einmal ein gutes Konzept überlegen, aber dafür kann man es halt dann nachher sehr oft anwenden. Mhm. Dadurch werden eben auch Baukosten eigentlich gesenkt.
Okay, also man nutzt die Vorteile, die man eben durch klassische Fabrizierung erreicht, ne? Dass man ja. So häufig macht, dann wird es billiger.
Genau.
Okay. Das spielt euch ja wahrscheinlich in die Karten, denn ihr müsst ja nun mal irgendwann mit eurem Prototypen nach Wuppertal. Und in Wuppertal, wie läuft das dann dort ab, vor Ort? Also, wie darf man sich sowas vorstellen?
Also, wir haben 6 Wochen zur Verfügung. Da gibt es halt eben 2 Wochen zum Aufbau, dass das eben organisiert wird. Also es ist halt jetzt am Vorfeld, dass wir eben schon schauen müssen, welches Transportunternehmen wir nutzen. Genau, und wenn es halt alles aufgebaut ist, auf die Sekunde genau, dann beginnt der Wettbewerb eben, die 2-wöchige Phase. Und dann ist eigentlich nur eingeplant, dass wir einfach nur mal 2 Wochen zum Abbau haben. Also wir sind dann eigentlich 6 Wochen gut beschäftigt in Wuppertal.
Okay, das bedeutet also, ihr müsst auch auf die Montage wieder achten bei eurem Prototypen. Ja. Und wenn man das dann also wenn man sich das jetzt mal ein bisschen weiter außerhalb des Wettbewerbs vorstellt, was hat man denn für Vorteile, wenn man einfach zu montierende und zu demontierende Module hat?
Ich denke einerseits, dass man einfach Übergangslösungen bauen kann. Also ist ja öfters, sieht man es zum Beispiel, wenn Schulen saniert werden, da wo dann irgendwo eine Containerlandschaft hingestellt wird. Das kann man dann zumindest ansprechender gestalten und auch eben wieder woanders hinstellen. Und ja.
Okay, aber bringt es denn nicht auch Nachteile, zum Beispiel jetzt gerade bei dir in deinem Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik mit sich, wenn man modular baut?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Nachteile, wenn man eben zwischen jedem Modul wieder Verbindung herstellen muss, auch zwischen die Leitungen. Das ist jetzt, wenn man jetzt eine geschlossene Bad-Küchenzelle hat, zumindest für den Sanitärbereich, kann man das ja auch gesammelt vorfertigen, aber zum Beispiel im Bereich der Heizung oder so muss man sich halt dann überlegen, wie man die Kupplungen macht zwischen den Module und eben dadurch, wenn man es halt jetzt speziell in Wuppertal nachher wieder auseinanderbauen will, dann fällt halt sowas wie Pressen oder so einfach weg bei Rohrleitungen und dann muss man sich halt schon Lösungen überlegen, wie man das bewerkstelligt.
Mhm. Und jetzt habt ihr, also viele der 10 Disziplinen gehen ja in den Energiebereich. Das heißt also, da wirst du ja natürlich besonders oder werdet ihr besonders Augenmerk drauf legen müssen. Was habt ihr euch da für einen Ansatz überlegt? So im Groben.
Ja, also zu detailliert würde ich da auch nicht werden, dass er immer noch ein Wettbewerb ist und man ja nicht vorher seine Trümpfe ausspielen sollte. Aber es geht halt darum, dass man schon irgendwie ein innovatives Energiekonzept findet, was also jetzt nicht die Standardplanung übernimmt. Und natürlich soll halt alles möglichst, also soll es eigentlich komplett CO2-neutral die Energieproduktion sein und eben auch dadurch, dass man einfach Energie einspart, dass man halt Wärmerückgewinnung bei einer Dusche zum Beispiel anwendet oder natürlich auch einfach ein effizient gebautes Gebäude, also gut gedämmt, irgendwie mit Lüftungsanlage, das, was halt einfach dazugehört. Und genau, das muss man halt dann immer in Einklang auch mit der Architektur bringen, weil man manchmal unterschiedliche Ansichten hat, wie, was jetzt manche Flächen betrifft, ob die jetzt eher begrünt werden, wie gerade Biodiversität oder PV-Anlagen hinkommen. Aber wir haben jetzt speziell auch im Wettbewerb einfach durch ein Regelwerk Einschränkungen, durch die Vorgaben vom Veranstalter, was wir machen dürfen. Und von dem her sind wir zumindest bei dem Aufschnitt bei der HDU ziemlich eingeschränkt bei der PV, weil man einfach bloß 3 Kilowatt installieren dürfen für einen Wettbewerb.
Genau, also PV steht für?
Photovoltaik.
Ja, dürfen wir nicht vergessen, dass nicht nur Bauleute zuhören. Das heißt also, ihr sitzt dann teilweise euch gegenüber und streitet euch drum, welche Fläche jetzt was wird, oder?
Na, so guck mal, es sind größere Runden, es sind eher einfach dann zwei Lager, weil also, man muss ja dazu sagen, wir planen das ja nicht alleine, da sind, haben wir ja vorher schon gesagt, ganz viele Leute dabei und es, also es ist halt einfach eine Abstimmungssache, sage ich mal, und dass man halt dann, natürlich sieht jeder seins dann als Wichtigere, aber bis jetzt haben wir es, glaube ich, immer ganz gut hinbekommen, dass wir uns dann da einigen und dass jeder damit leben kann, aber es ist, glaube ich, ganz normal, dass da halt einfach unterschiedliche Ansichten gibt, weil eben der Gebäudetechniker eher bloß auf Funktionalität schaut und die Gestaltung halt genauso wichtig ist.
Ja, absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also Strom wird durch Photovoltaik generiert. Mhm. Habt ihr insgesamt also solare Wärme, ist das bei euch mit drin?
Ja, also es ist derzeit eben die Überlegung, ob man jetzt vielleicht noch Solarthermiekollektoren, also Wärme über die Sonne gewinnt, oder vielleicht auch ein Hybridkollektor, das ist beides. Aber genau, das wäre jetzt, was genau es wird.
Nein, nicht was genau es wird.
Aber. Ja, ja, genau. Aber genau, es wird auch angedacht, weil wir im Wettbewerb selber aber nicht heizen und kühlen dürfen, also zumindest nicht aktiv. Brauchen wir jetzt auch nicht so die großen Wärmemengen, außer für die Trinkwasserbereitung. Und von dem her ist das relativ leicht zu bewerkstelligen.
Genau, also was hat man denn dann insgesamt für Möglichkeiten? Ich meine, du hast solare Möglichkeiten, hast ja gerade angesprochen, danach richtet sich ja auch der Name des Wettbewerbs. Hast du da noch andere Möglichkeiten?
Ja, im Rahmen von der Gesamtaufstockung, es muss ja eben CO2-neutral sein in erster Linie. Da gibt es zum Beispiel jetzt in Nürnberg speziell die Fernwärme, die hat einen CO2-Emissionsfaktor von null. Also von dem her ist das schön, aber es ist halt auch langweilig, sage ich mal, weil es halt relativ eine Standardlösung ist, dass man sich einfach an die Fernwärme anschließt und man schon auch gerne was Innovativeres hat oder zumindest nicht ausschließlich die Fernwärme nutzen will. Und genau, kann man eben noch mit Wärmepumpen kombinieren, die halt dann über die Photovoltaikanlagen betrieben werden und ähnliches. Windkraft, das spielt jetzt eine geringe Rolle, sage ich mal, in diesem Fall. Aber
Wärmepumpen, was sind das?
Wärmepumpen machen aus Strom Wärme. Also die erhöhen eben ein niedriges Temperaturniveau eben mit Hilfe von Kompression oder Absorption ein höheres Temperaturniveau.
Also quasi ein umgedrehter Kühlschrank.
Genau.
Alles klar. Jetzt hast du gerade gesagt, okay, man möchte einen innovativen Ansatz. Die 10. Disziplin ist die Innovation. Das ist ja jetzt eine relativ schwer messbare Größe. Ab wann ist denn etwas innovativ? Also wie wird das so gemacht?
Ja, ich denke, das kommt halt eigentlich hauptsächlich darauf, wo das Wert von der Jury bewertet. Und demzufolge muss man sie wahrscheinlich einfach mit den anderen messen. Also wenn wer anders halt viel innovativer ist, wird der halt mehr Punkte bekommen. Und ich denke, dass halt Innovation eigentlich schon beschreibt, dass man nicht das Gängige macht, sondern einfach was Neues sich ausdenkt und nicht einfach bloß einen Status quo verbaut. Sondern dass man sieht, ah, der hat sich Gedanken gemacht und eine coole Lösung dazu gefunden. Und die Innovation streckt sich eben auch über alle Bereiche. Also man kann nicht, wenn man in einem Bereich sehr innovativ ist, alle Punkte bekommen, sondern es wird einfach in jedem einzelnen Überthema bewertet, wie innovativ man war.
Ja, ich glaube, das meiste steht ja unter unserem Motto, was wir hier machen mit dem urbanen Kontext. Das heißt ja eigentlich, alles Innovation betrifft in unserem Feld eigentlich alles, was mit nachhaltigem Wohnen und Leben in der Stadt halt zu tun hat. Und wenn das halt einfach zukunftsweisend ist, unser Konzept, dann ist das, glaube ich, wirklich als innovativ zu bewerten.
Okay, gerade der urbane Kontext ist ja explizit nochmal hervorgehoben, den hast du ja nochmal hervorgehoben. Was ist der urbane Kontext? Also wie hat sich das verändert, dass der jetzt explizit auch nochmal herausgearbeitet wird im Gegensatz zu vor 10 Jahren?
Ja, es ist jetzt schon immer so gewesen, dass jetzt eigentlich immer mehr Leute in Ballungsräumen wohnen und dass der Ressourcenverbrauch ja eigentlich immer stetig steigt und das muss man irgendwie in Zukunft halt einfach einmal miteinander vereinen. Wie kann man das nachhaltig gestalten, dass Leben oder das Wohnen in der Stadt überhaupt nur nachhaltig funktioniert? Und da ist jetzt bei uns halt zum Beispiel so, dass jetzt wir verstärkt dann eben in Nürnberg auf unser Viertel halt eingehen, dass wir da eben ein Quartierskonzept oder Urban Mobility Konzept eben erarbeiten, welche Mehrwerte gibt es halt eben für die Bestandsbewohner oder für die zukünftigen Bewohner, wie es von der Erschließung oder Anschließung an die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es irgendwie neue Gemeinschaftseinrichtungen und das wird jetzt halt alles so im großen Kontext quasi betrachtet und das ist eigentlich das, was eigentlich das Leben in der Stadt ja ausmacht.
Okay, das heißt also, ihr müsst auch schon so Makroplaning also Makroplan mit einbeziehen. Es geht also nicht nur um das Gebäude an sich, sondern auch um euren gesamten Stadtteil, respektive genau. Sogar die ganze Stadt. Okay, ja gut, die urbane Mobilität hast du ja gerade schon angesprochen, also genau das, die Zugänglichkeit und so weiter.
Das ist halt schon ein Riesenunterschied zu 2010 oder was jetzt die letzten Jahre da entwickelt hat, weil das hat jetzt eigentlich jetzt unsere Zukunft eigentlich immer mehr in Betracht bezieht, sagen wir es mal einfach so, oder viel mehr Bedeutung hat. Also jetzt einfach nur ein kleines Gebäude quasi wie 2010 einfach auf die grüne Wiese zu stellen, sondern wir machen halt eigentlich auch mehrere was vielleicht auch für die Gesellschaft dahinter.
Insgesamt sagen, dass sie das Projekt einfach ein bisschen realistischer,
ja.
In eine realistischere Richtung geht, dass man halt auf mehr Sachen Rücksicht nehmen muss und nicht bloß nur irgendwie ein super tolles Haus hinstellt, kostet es was wolle.
Und das ist dann wahrscheinlich mit Realisierbarkeit und sozioökonomischem Kontext gemeint?
Genau.
Okay, also insgesamt eben weniger Reißbrettplanung und mehr tatsächlich im Bestand.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall schwierig.
Ist es auch.
Ja, das ist, bringt mich tatsächlich genau zu meiner nächsten Frage. In was für Probleme rennt ihr denn da rein, wenn ihr sowas plant? Also bei so einem Projekt, das ist ja kein kleines.
Ja, wir müssen halt mit den sozioökonomischen Hintergründen von den Bewohnern oder von dem Viertel uns auseinandersetzen, wie es zum Beispiel die Arbeitslosigkeit oder welchen Bildungsstand haben die oder was ist das Einkommen in die Richtung oder inwiefern haben die ihr eigenes Fahrzeug oder sind die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen? Ja, wie ist von der Nahversorgung, also das müssen wir halt irgendwie alles, die ganzen Lebensweisen müssen wir jetzt halt eigentlich alle unter die Lupe nehmen und dort einfach ein gutes Ergebnis jetzt eigentlich draus ziehen, das halt für jeden eigentlich gerecht wird. Das ist halt jetzt auch, glaube ich, schwierig oder es ist sehr komplex, aber ich glaube, wenn man das jetzt halt einfach mal alles wirklich unter die Lupe nimmt oder einfach mal alles miteinander vergleicht und da einen guten Mittelwert draus zieht, ist das, glaube ich, schon umsetzbar.
Und wie sieht das jetzt im Tagesgeschäft aus? Also ich meine, es klingt jetzt noch sehr allgemein, ihr kommt dann hier an die Hochschule und wie sieht dann euer Tag aus, wenn ihr sowas plant?
Teilweise lang erstmal, aber es ist, kann jetzt nicht einen konkreten Tag beschreiben. Er besteht aus viel Videokonferenzen auf jeden Fall. Leider, das erschwert halt auch einiges, dass man sich nicht einfach miteinander treffen kann und gemeinsam da an einem Plan arbeitet, sondern irgendwie immer eben bloß Videokonferenzen sind, auch eben das Vernetzen von jetzt den eher nicht so direkt im Kern ansässigen Mitgliedern, dass man halt die untereinander vernetzt, ist dann sehr kompliziert, weil man sie eben einfach nicht spontan trifft. Und dadurch sind es eben viele Videokonferenzen und eben so das, was man jetzt sonst so auf dem Gang mitbekommt, fällt halt einfach weg, würde ich sagen.
Ja, es ist aber auch so, dass eigentlich jede Woche gefühlt anders ist. Also es wird nie routinemäßig ablaufen. Also es ist wirklich, dass jede Woche komplett anders abläuft. Das ist auf der einen Seite natürlich spannend, aber auf der anderen Seite halt auch ein bisschen anstrengend, weil es manchmal nicht weiß, wie es jetzt zum Beispiel der nächste Tag abläuft. Dann gibt es halt wieder spontan Meetings oder wenn das Problem aufploppt, dann telefoniert man mit dem wieder oder muss man wieder mit mehreren Stellen telefonieren. Also es ist eigentlich jeder Tag ein anderer. Bis auf unseren schon fix am Montag. Den haben wir.
Und ich denke, also das ist halt jetzt der Tagesablauf bei uns, wo wir halt einfach viel organisieren müssen, ja. Und koordinieren. Und ansonsten, ich glaube, so für die Studenten ist halt oft so, die haben halt ein Aufgabengebiet, von den anderen Studenten, wir sind ja alles Studenten, die haben halt ein Aufgabengebiet meistens auf das, was sie halt bearbeiten möchten oder eben auch bearbeiten. Und die stimmen sie dann eben auch untereinander ab und simulieren oder entwerfen, je nachdem, wo sie herkommen. Und haben halt dann auch irgendwie Regeltermine mit uns oder mit Professoren, damit man das eben ein bisschen koordiniert und zusammenbringt. Aber es ist eben konkreter Tagesablauf ist eigentlich nicht immer vorhanden oder selten vorhanden.
Okay, und unter der fünften, also der fünfte Punkt, Unterpunkt Kommunikation und Bildung. Das heißt also, ihr sollt auch aktiv nochmal nach außen kommunizieren oder wie ist das zu verstehen?
Also wir müssen natürlich den Werdegang, wir nutzen natürlich die sozialen Medien, dass wir über unseren Projektfortschritt natürlich berichten, aber auf der anderen Seite haben sie eigentlich zum Beispiel auch die anderen Teams auf die Fahne geschrieben, dass man halt über nachhaltigen Lebensstil zum Beispiel kommuniziert, also dass man halt einfach für diesen Bereich der Nachhaltigkeit, klar, das ist ein weit umfassender Begriff, aber dass man halt auf den einfach mal aufmerksam macht, aus wie vielen verschiedenen Facetten der vielleicht auch besteht. und wie zum Beispiel, wie schon gesagt, nachhaltiger Lebensstil quasi machbar ist, mit welchen Tipps und Tricks. Genau, dass man einfach das ja pädagogisch wertvoll irgendwie in die Runde bringt. Es gibt ja verschiedene Zielgruppen. Wir sind auf LinkedIn präsentieren wir uns natürlich anders als auf Instagram, das ist auch klar. Aber das ist halt schon wichtig, das alles nach außen zu kommunizieren. Aber das ist halt auch ganz spannend, jetzt den Vergleich zu ziehen zu den anderen Teams, die halt, oder das ist jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit, jetzt gerade mal aktiv zu schauen, wie weit das die anderen jetzt eigentlich sind oder mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Und da kann man eigentlich schon mal ganz gute Vergleiche so ziehen, in welche Richtung das die gehen oder wie sie kommunizieren. Also das ist eigentlich ganz spannend, jetzt mal zu sehen. Ich glaube, das war jetzt auch vor 10 Jahren oder so gefühlt noch nicht wirklich in, dass man da zum Beispiel seine Konkurrenz schon so im Auge hat eigentlich.
Wie ist das denn für euch, wenn ihr tatsächlich jetzt die anderen Teams euch mal anguckt? Wie seht ihr euch da gerade aktuell? Oder ist das schwierig, zu schwierig zu vergleichen?
Ich finde es schon eher schwierig. Also es sind natürlich gute Ansätze da, wo man sich denkt, cool, das kann man auch mal so kommunizieren oder das war mal Überlegung wert jetzt zum Beispiel. Also findet ihr jetzt von der Kommunikation, aber vom Fachlichen, was meinst ihr dazu? Oder habt ihr da schon mal einen Mehrwert rausgezogen?
Also ich hätte jetzt gesagt, man kann es nicht so gut beurteilen, also über die Social-Media-Beiträge, weil das sind die einzigen, wo man mitbekommt, was die machen. Weil, ein schönes Bild ist mal schnell gemacht und dargestellt oder wird gezeigt, aber das heißt ja nicht, dass die Planung dazu abgeschlossen ist oder dass das so funktioniert, wenn man einfach ein paar Ziele ausruft, dann hat der deswegen noch nicht erreicht, sage ich. Und man nimmt sich ja immer gern viel vor, aber wenn man das Schwierige ist ja dann nicht, dass man Ziele formuliert, sondern dass man es auch erreicht. Und daher finde ich das dann eigentlich sehr schwer zu beurteilen, ob die jetzt bloß einfach ein bisschen was aufgeschrieben haben oder ob sie das tatsächlich schon gemacht haben.
Ja, es ist ja immer die Frage, was gibt man Preis als Team und was nicht. Und auf der Schwelle steht halt bestimmt jedes Team einfach.
Ja, sicher. Jetzt ist es ja so, also ich meine, unsere Gesellschaft und unser gesamtes Miteinander, Städte, alles ist ja tatsächlich in der Veränderung. Wie würdet ihr denn einschätzen, wie sich das Wohnen an sich in der Zukunft verändert, dass ihr das in eure Planung mit integriert?
Dazu haben wir uns auch ziemlich viele Gedanken gemacht, was wir gerade in dieser Aufstockung auch drin haben wollen, dass das auch alles ein bisschen ja, gemeinschaftlicher wird und dass auch jeder da leben kann. Also wir haben auch einen sehr großen Punkt auf die Barrierefreiheit gesetzt, dass wir da eben auch diese Wohnungen barrierefrei erschließen können und dann eben in dieser Aufstockung mit Gemeinschaftsräumen arbeiten, dass man einfach ja dieses Leben in dieses Gebäude bringt, aber dass das auch nicht nur von den Bewohnern genutzt werden kann, sondern dass es auch teilweise öffentlich genutzt werden kann, wie zum Beispiel mit Cafés. Ja, wir haben vorher schon die Begrünung erwähnt, wir wollen da auch ein bisschen das Grün aufs Dach bringen und so schöne Bereiche eben auf dem Gebäude schaffen.
Wunderbar. Habt ihr größere Probleme gehabt, in die ihr irgendwie reingelaufen seid? Also irgendwas, wo ihr sagt, das hat euch richtig Probleme bereitet in der Aufgabenstellung oder in der Umsetzung?
Ich denke, was auf jeden Fall schon Probleme bereitet hat und teilweise auch immer wieder Probleme bereitet, ist einerseits das Regelwerk, weil das sind 150 Seiten, die wir uns da vorgegeben werden, wie wir planen müssen. Und das ist nicht immer zwangsläufig eindeutig, was drin steht. Oder also umso tiefer man sich damit befasst, umso mehr Fragen hat man halt auch dazu, die wo man dann über ein Online-Portal stellen muss. Und das ist halt dann nicht, man hat die Frage und kriegt die Antwort, sondern es dauert halt dann wieder 1, 2, 3, 4 Wochen, bis man eigentlich eine Antwort auf die Frage kriegt. Das bremst einen einerseits aus und andererseits, denke ich, war es einfach am Anfang auch ein sehr Problem eben dann mit der Pandemie, dass man halt alles auf virtuell umstellen muss, dass die Kommunikation darunter halt sehr leidet, wenn man nicht einfach miteinander, also wie vorher schon gesagt, miteinander im Raum hockt, der Flurfunk nicht vorhanden ist, dass man mal spontan was schnell bespricht und sich nicht bloß mit einem konkreten Anlass eigentlich unterhält, weil sonst ist ja immer alles geplant und da ist halt also einfach das Ungeplante fällt halt ein bisschen weg und dann fällt es einem eigentlich wieder schwer zu planen.
Ja, spielt das denn tatsächlich jetzt auch eine Rolle, was wir jetzt quasi im letzten Jahr gelernt haben oder lernen mussten, alle dann doch sehr, sehr abrupt? Habt ihr da jetzt deswegen zum Beispiel eure Ansätze ein bisschen dahingehend geändert oder habt ihr das weitestgehend ausgeklammert und nur als lästig empfunden?
Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir es direkt mit in unsere Planung mit einfließen lassen, haben wir es direkt nicht. Ich glaube, es hat mal Überlegungen gegeben, wie Waschbecken direkt neben der Tür in einem vergangenen Entwurf, aber das ist jetzt auch wieder verworfen, also halt so unter dem Hygieneaspekt eben Händewaschen, sobald man bei der Tür reingeht. Aber jetzt ansonsten hätte ich jetzt gesagt, dass das unsere Planung zumindest vom Inhalt der Planung nicht beeinflusst hat. Also ein Planungsablauf hat es natürlich beeinflusst, aber die Planung an dem, was am Ende da steht, hätte ich jetzt gesagt, eher weniger.
Ja, so auf einem Arbeitsplatz im Innenraum, da wird jetzt schon ziemlich viel Wert drauf gelegt, dass man eben einen guten Home-Office-Arbeitsplatz hat und auch die Möglichkeit hat, da auch mal zu wechseln. Da sind schon Gedanken da, dass man eben nicht am Küchentisch arbeiten muss, sondern wirklich einen festen Arbeitsplatz in der Wohnung integriert hat, den man auch mal verschließen kann, dass man die Arbeit mal wegschalten kann. Ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Umdenken da.
Okay, also dass es insgesamt doch auch ein bisschen funktionaler wird und die Räume also nicht mehr so streng getrennt sind, sondern vielleicht eben ein bisschen ineinander gehen. Mhm. Okay, und jetzt haben wir eben im Vorgespräch ja schon mal kurz drüber gesprochen, das ist eine ganze Menge Aufwand und ihr baut ja tatsächlich auch ein physisches Gebäude. Was sieht der Wettbewerb oder insgesamt, was passiert danach damit?
Ja, also es gibt grundlegend in Wuppertal das Living Lab, das ist eine Nachnutzung direkt in Wuppertal, da hat man sie bewerben können und dann wäre es in Wuppertal stehen geblieben, so aus Hostel, das wo eben auch zum Monitoren dasteht. Da sind wir jetzt leider bei der Auswahl nicht dran gekommen, unter anderem einfach, weil wir uns selber ein Gebäude ausgewählt haben, das wir aufstocken und dadurch haben sie lieber welche genommen, die dasselbe Gebäude widerspiegeln soll oder verschiedene Varianten für dasselbe Gebäude widerspiegeln sollen. Deswegen ist jetzt die Nachnutzung nicht endgültig geklärt, aber es ist eigentlich definitiv geplant, dass entweder an der Hochschule oder im Raum Rosenheim ein Platz findet und dann da auch zur Verfügung steht, entweder aus Hotel oder eben auch aus Forschungswohnung.
Und wie läuft das insgesamt mit dem Prototypenbau etc.? Das ist ja nun mal auch alles nicht billig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ja auch Stellen dafür. Oder? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ihr als Teamleiter seid auch angestellt dafür, ne?
Ja, genau. Wir sind alle, also die Teamleiter sind angestellt. Also es deckt jetzt nicht zwangsläufig den Arbeitsaufwand, logischerweise, aber das ist ja, irgendwie macht man es ja doch hauptsächlich aus Interesse und weil es ein cooler Wettbewerb ist und es einfach schön ist, dabei zu sein. Aber der Bau selbst eben genau, da muss eben auch wieder dann durch Studenten gebaut werden. Vor allem im Oktober anfangen und der wird dann eben hier in Rosenheim gebaut und eben für die Kosten haben wir einerseits eine Förderung und andererseits eben haben wir teilweise schon viele Sponsoren und suchen eben auch immer wieder Sponsoren, die uns entweder finanziell oder eben mit Material oder Planungshilfen unterstützen, damit wir das realisieren können.
Ja, genau. Das bringt mich dann auch zu meiner letzten Frage, nämlich tatsächlich, wie kann man euch denn noch unterstützen? Insgesamt. Wie kann man euch noch helfen, um euch bei eurem Anliegen zu unterstützen?
Ja, ich glaube, Sebastian hat schon angesprochen mit Sponsoren in jeglicher Hinsicht, egal ob materiell oder finanziell. Und ich glaube, zu unseren Studenten sind natürlich immer herzlich willkommen bei uns, vor allen Dingen aus dem Bereich Holz. Fühlt euch angesprochen.
Das heißt auch nicht, dass alle anderen nicht willkommen sind. Genau. Also ist jeder Student, der wo du gern mitwirken willst, ist herzlich eingeladen und darf einfach jederzeit gern mal vorbeikommen oder eben nicht vorbeikommen, sondern eine Mail schreiben oder zu irgendeinem Treffen vorbeikommen online und sie mit einbringen.
Genau, auf alle Fälle. Also wenn wir jetzt immer explizit Leute suchen, also wo wir wissen, dass wir die Stelle wirklich besetzt haben müssen, dann veröffentlichen wir das natürlich dann an unseren sozialen Medien. Aber genau, es ist grundsätzlich wirklich jeder willkommen, der Lust hat, uns zu unterstützen, bei uns mitzumachen und mit uns ja doch was Großes zu bewegen oder zu bewirken.
Und vor allem ist dann auch ab Oktober ist ja Baubeginn. Und natürlich sind da sämtliche handwerklich begabten Studenten auch sehr willkommen, auch mit Ausbildung zuvor natürlich, weil wir da eben über jede Fachkraft froh sind, die uns da hilft, die HDU zusammenzuzimmern und zu löten und was auch immer. Und dadurch wäre das auf jeden Fall, genau, macht, denke ich, auf jeden Fall Spaß und ist was, wo man sich drauf freuen kann, dann wenn wieder normalere Zeiten einkehren, dass man dann einfach gemeinsam an der Baustelle ist und vielleicht auch mal ein kühles Bier dazu genießt.
Ja, oder vor allen Dingen aus der Motivation heraus, irgendwie im Studentenkreis irgendwie mal an so einem großen Projekt teilzunehmen oder wirklich in 1:1 was zu realisieren. Ich meine, das war jetzt für uns oder für mich zum Beispiel, ist das auch Motivation genug, einfach einmal so einen Prozess zu begleiten und nicht immer nur so ja, Luftschlösser zu entwickeln, nur semesterweise, sondern das halt einfach einmal an der Umsetzung beteiligt zu sein. Und das ist, man lernt halt unwahrscheinlich viel dabei. Das mag jetzt vielleicht im Moment nicht so sein, aber ich glaube, wenn das Projekt mal vorbei sein sollte und man das einfach mal, glaube ich, eine Zeit lang mal sacken lässt danach, dann denkt man sich echt, wow, da hat man echt ganz schön viel mitgenommen und dann läuft das halt. Oder der Team Spirit, ich meine, wie viele Leute das wir jetzt da jetzt eigentlich schon kennengelernt haben in unserem Netzwerk oder was sich da jetzt alles schon entwickelt hat. Mit den Leuten haben wir davor noch nie irgendwie was zu tun gehabt, weil wir immer in unserem eigenen Studiengang irgendwie unterwegs waren. Und das ist halt jetzt eigentlich schon wirklich interessant, was sich da jetzt, in welche Richtungen, dass sich das halt eigentlich entwickelt hat. Oder immer nur entwickelt.
Ja, und das denke ich eben auch im Interdisziplinären. Also ich glaube, ich habe im ersten Rohle-Podcast gehört, irgendwie das über die Denkweise von den anderen Studiengängen, dass man das nicht immer am Anfang nicht so nachvollziehen kann. Und also das ist mir genauso gegangen, aber es stimmt halt, dass man sich einfach dann, umso wenn man da halt zusammenarbeitet, dann versteht man halt auch einfach besser die unterschiedlichen Herangehensweisen oder auf was die Schwerpunkte bei den anderen sind, auf was man in diesen Themengebieten achten muss. Und dadurch lernt man auf jeden Fall dazu und denkt halt vielleicht einfach schon im Voraus schon mal einen Schritt weiter, wie das jetzt bei den anderen ausschauen würde. Und damit spart man sich halt einfach auch dann wieder ein paar Iterationsschleifen und man lernt es halt einfach und weiß dann.
In der Architektur ist keine Wissenschaft.
Das hast du jetzt duxen.
Ja. Steht so im Raum. Heißt es ja.
Okay, wunderbar.
Haben wir gehört.
Genau, und wenn euch sonst nichts mehr auf der Seele brennt, dann würde ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass unser Podcast jetzt auch bei Spotify verfügbar ist und wir immer noch dran sind mit unserem Apple Podcast, aber das ist ein etwas längerer Prozess. Ja, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Also vielen Dank für eure Zeit und für die Erklärungen und ich hoffe, wir haben euch demnächst dann noch mal für ein Update irgendwann hier.
Ja, wir haben es auf alle Fälle vor. Danke, dass wir kommen durften.
Vielen Dank.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Ciao.